Nein, ich freue mich wirklich sehr, dass dieser Podcast, dass der jetzt, ja, dass wir den jetzt auf den Weg bringen. My Way passt natürlich mit meinem kurzen Nachnamen. Also einerseits My Way steht ja dafür, die Art, wie ich Gespräche führe, also ich, Tanja Mai, wie ich Gespräche führe, aber es passt natürlich auch zu dem Thema, wie ich wurde, was ich bin, also jeder Mensch hat ja seinen Weg. Ich denke immer, wenn ich diese Gespräche führe, ich habe natürlich ja auch immer nur einen begrenzten Platz bei Bild am Sonntag, auf der Homepage von Bild ist ja nur ein begrenzter Platz. Suche mir Punkte raus. Wie waren Sie als Kind und waren Sie schüchtern oder hatten Sie immer schon den Traum, berühmt zu werden? Wollten Sie Politiker werden? Wollten Sie Chef werden? Wollten Sie Schauspieler werden? Oder hat sich das vielleicht im Laufe des Lebens auch erst ergeben?
My Way, der Promi-Talk bei Bild mit Tanja Mai. Aufnahme läuft.
Sandy, es ist jetzt 10.30 Uhr morgens. Du hast gerade 5 Kinder bei dir im Haus, Olli auch noch, also Olli Pocher, das heißt 6 Kinder sind bei dir im Haus. Wann stehst du morgens auf? Was hast du heute schon gemacht, bevor du jetzt überhaupt losgegangen bist?
Ja, also mir ist es ja sehr wichtig, so ein bisschen Me-Time zu haben. Und ja, ich bin ja auch sehr gewachsen, sehr reflektiert geworden über die letzten Jahre und habe mich jahrelang wirklich aufgeopfert für die Kinder und habe jetzt wirklich so für mich entschlossen, okay, ich bin jetzt ein bisschen egoistisch, ich nehme die Zeit für mich und bin aber trotzdem sehr strukturiert. Und von daher geht das eigentlich nur, wenn ich eine Stunde vor den Kindern aufstehe. Das heißt, die Kinder werden an Schultagen um 7 wach. Ich stehe um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf und nehme mir die Zeit und meditiere, mache meine Yoga-Übungen, trinke meinen Kaffee und genieße einfach die Stille, bevor unser ganz normaler Alltag losgeht. Von daher bin ich heute um 6 Uhr aufgestanden.
Ja, das kann ich verstehen, diese eine Stunde morgens, das ist mir auch wichtig, ne? Dass keiner quatscht und dass man einfach so seins macht.
Ja, total. Und ich bin da auch wirklich hinterher, dass ich mir, egal wie müde ich bin oder wie spät ich ins Bett gehe, dass ich das wirklich jeden Tag mache, dass ich die Zeit für mich nehme, weil es ist einfach eine ganz andere Dynamik, wenn man mit dieser Me-Time in den Tag geht. Und ich glaube, wenn man sich dazu committet, und da kommt auch die Leistungssportlerin, glaube ich, durch, dann kommt man in einen ganz guten Flow. Und viele Mütter fragen mich immer, hey, wie machst du das? Du hast bestimmt Hilfe. Wie kriegst du das hin? Ich nehme mir wirklich die Stunde Zeit für mich vorher. Und manchmal ist es Meditieren, manchmal ist es Yoga, einfach nur frische Luft oder einfach nur in der Stille sitzen und Kaffee trinken. Das gibt mir so viel. Und energetisch ist es dann einfach ganz anders, wenn ich durch den Tag gehe.
Steht Olli auch mal morgens um 6 auf und kümmert sich um die Kinder?
Also ich muss sagen, da ist er wirklich richtig, richtig gut. Also ganz toll, da kann man sich auch auf ihn verlassen. Was Olli macht, was ich sehr bewundere, ist, egal wo er auftritt, er fährt immer nachts zurück. Und das ist wirklich teilweise schon grenzt das an Wahn, weil er möchte dann nach Hause kommen, er möchte im Bett schlafen, er möchte morgens aufstehen und die Kinder sehen. Und das zieht er knallhart durch. Und auch er ist da wirklich jemand, der konsequent bleibt. Und das bewundere ich sehr, weil egal wie müde er ist, er steht auf, er legt sich dann teilweise natürlich danach nochmal hin, bringt die Kinder auch sehr, sehr gerne in die Schule. Also alles, was mit Essen und Frühstücken zu tun hat und irgendwie Snackbox packen, das kann er nicht. Aber er steht auf, er verbringt die Zeit mit den Kindern und bringt sie in die Schule und holt sie auch ab. Und das ist anderen auch schon an der Schule aufgefallen, die gesagt haben, hey, Wahnsinn, hier sind immer Mamis. Wie schön, dass es einen Vater gibt, den wir wirklich jeden Tag hier sehen und dass du das echt knallhart durchziehst.
Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, der Olli fährt morgens gerne zur Schule, weil da viele hübsche Mamas stehen wahrscheinlich, oder? Die er sich anguckt. Was meinst du?
Ja, das kann sein. Wobei ich denke, dass Olli da eher in die Kategorie der Männer fällt, die etwas jüngere Frauen anziehen. Was ja auch so ein Phänomen ist, dass es absolut okay ist für Männer, die etwas älter sind, jüngere Frauen zu daten. Aber wenn wir es dann machen, dann heißt es, oh, da stimmt was nicht. Das ist so gesellschaftlich, irgendwie hat sich das so eingeschlichen. Deswegen glaube ich, dass Olli gerne sich das anschaut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre sehr verwundert, wenn Olli jetzt mit einer Mutter in meinem Alter zusammenkommen würde.
Ja gut, die haben meistens ja auch Kinder. Er hat ja 5 Kinder. Ich glaube, da ist er jetzt erstmal, ne, das reicht. Mit dir 3, mit Amira 2, also 5 Kinder, ist ja schon auch, muss man ja auch wuppen können, ne?
Ich muss sagen, es gibt Männer, die sind mit sowas überfordert, ja, ohne Namen zu nennen. Olli ist da sehr entspannt. Also ich muss sagen, er ist da sehr anpassungsfähig und das bewundere ich auch an ihm, weil er ist tiefenentspannt und er ist dann schon auch wie eins der Kinder, ne? Also er ist jetzt nicht derjenige, der große Forderungen hat, sondern er ist dann mit, was am Tisch ist, er beschwert sich nicht, er darf dann auch versorgt werden, ne? So dieses bemuttert werden, das mag er schon gerne, aber er ist sehr entspannt und das mag ich sehr, weil wenn man dann jemanden hat, der unentspannt ist, dann kann es wirklich schwierig werden, wenn man halt selber schon 5 Kinder hat, plus die von Olli. Und wenn man dann mit jemandem zusammen ist, der auch Kinder hat oder die auch Kinder hat, dann muss es wirklich jemand sein, der wirklich relaxed ist.
Sagst du Sandy oder Alessandra?
Ja, das ist eine wunderschöne Frage.
Das frage ich mich nämlich immer, weil ich glaube, aus dem Sandy-Alter bist du inzwischen auch so raus, ne?
Also dass du das sagst. Das ist so schön, das ist so eine Wertschätzung, weil ich verbinde Sandy mit der Kleinen, ne, mit der jungen Kleinen, Kindlichen. Und ich bin aber 42 Jahre alt jetzt bald, bin Mutter von 5 Kindern und bin eine Frau. Und ich finde den Namen Alessandra so schön und so weiblich und so stark. Das ist nicht eine Namensveränderung, sondern das ist mein Name. Und ich weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist, den auszusprechen. Und oft wird er mit Doppel-L geschrieben und nicht mit Doppel-S oder mit X anstatt mit Doppel-S. Aber ich bin Alessandra und das wäre super schön, wenn ich dann auch so genannt werde. Und ab und zu erwische ich mich selber dabei, dass ich mich vorstelle und sage, Sandy, Alessandra. Nee, ich bin ja Alessandra, ich bin nicht mehr Sandy, ich bin daraus hinausgewachsen. Von daher finde ich Alessandra nicht nur einen wunderschönen Namen, sondern auch einen sehr erwachsenen Namen. Und also mir würde es sehr gefallen, wenn es Alessandra ist. Ja.
Wie sagt deine Mutter zu dir?
Alessandra.
Und Olli?
Alessandra, also witzigerweise, die Männer, die ich immer an meiner Seite hatte, die haben immer gesagt, du bist nicht Sandy, du bist Alessandra. Und die haben das konsequent durchgezogen. Und Olli war ja damals auch derjenige, der gesagt hat, als ich dann seinen Nachnamen angenommen habe, Alessandra Pocher, nicht Sandy Pocher. Du bist Alessandra, du darfst in deine Größe kommen und da hineinwachsen und in die Frau wachsen. Deswegen haben viele damals gesagt, oh, die Sandy hat ihren Namen geändert und haben gar nicht realisiert, dass das eigentlich mein Name ist.
Wir gehen jetzt mal zurück in deine Kindheit. Deine Mama ist ja Italienerin, hat aber auch eritreische Wurzeln, dein Papa war Deutscher. Also das heißt, du bist so auch so eine Kulturmischung. Mhm. Also auch was das Feuer angeht, kommst du da eher nach deiner Mama, Italienerin? Oder wie war das als Kind für dich?
Weißt du, was so spannend ist? Ich habe lange wirklich nach meiner Identität gesucht. Und ich habe, meine Mutter ist ja dunkelhäutig, eine wunderschöne Frau. Ich hoffe, ich habe ein paar Gene von ihr abbekommen, dass ich so altern darf wie sie. Weil meine Mutter sieht wirklich sowas von jung aus und ist so fit. Also ich hoffe, dass ich davon was abbekommen habe. Aber ich hatte lange in meiner Kindheit Identitätsprobleme, weil ich nicht gesehen habe oder verstanden habe, wo ich dazugehöre. Also es war sehr spannend, weil meine Mutter oft als mein Kindermädchen betitelt wurde, weil sie einfach so anders aussieht als ich. Meine Mutter hat dunkelbraune Haare, schwarze Augen, schwarze Haare und hat dunkle Haut. Und ich bin in München aufgewachsen, wo die Durchschnittsmutter blond und blauäugig ist und weiß. Und meine Mutter hat da nicht dazugehört. Und von daher habe ich lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, okay, meine Mutter sieht anders aus. Das ist okay. Ich bin da stolz drauf. Und ich bin gemischt. Und irgendwann hat es Klick gemacht und hat gesagt, wow, was für eine krasse Mischung. Meine Mutter ist Eritreerin mit italienischen Wurzeln. Mein Vater deutscher Franzose. Wie dankbar bin ich dafür, dass ich so multikulturell aufwachsen darf. Aber es war schon teilweise auch eine Herausforderung in der Gesellschaft in München, eine Mutter zu haben, die so anders aussieht.
Habt ihr zu Hause gesprochen Deutsch oder habt ihr verschiedene Sprachen gesprochen?
Also das war auch ein Riesengeschenk, das meine Eltern mir situationsbedingt mitgegeben haben, weil meine Mutter ist nach Deutschland gekommen, hat kein Wort Deutsch gesprochen. Also meine Eltern haben untereinander Englisch gesprochen. Meine Mutter spricht auch 5 Sprachen, so wie ich. Mein Vater hat auch 4 Sprachen gesprochen. Und meine Mutter, als sie schwanger wurde mit mir, hat die Zeit genutzt, um ans Goethe-Institut zu gehen und hat Deutsch gelernt. Und spricht mittlerweile sehr, sehr gut Deutsch, aber es ist natürlich nicht ihre Muttersprache. Von daher haben wir irgendwie einen Satz auf Englisch begonnen, dann sind wir geswitcht auf Italienisch und haben ihn auf Deutsch beendet. Also wir sind immer mit vielen Sprachen aufgewachsen. Und das ist ganz interessant, weil ich gebe das auch meinen Kindern mit. Also meine Kinder haben sehr lange gar nicht gesprochen. Die haben teilweise erst mit 3 Jahren angefangen zu sprechen. Und ich bin dann zum Kinderarzt gegangen und habe gesagt, was ist da los? Warum sprechen meine Kinder nicht? Und der meinte, das ist sehr üblich in Familien, die eben bilingual die Kinder erziehen oder sogar mehr als 2 Sprachen den Kindern beibringen, dass die Kinder sich einfach Zeit lassen und dann kommt aber alles auf einmal raus und in allen Sprachen. Und genau so war's.
Und so war's bei dir dann auch? Also du?
Also so war's bei mir auch. Ich bin 3-sprachig aufgewachsen, habe dann noch Spanisch gelernt. Also ich spreche 4 Sprachen und Französisch, damit komme ich auch gerade so durch. Und das ist ein Riesengeschenk. Meine Eltern haben mir das immer so mitgegeben. Weißt du, wenn du nichts studierst oder nicht studieren möchtest, dann kannst du immer auf deine Sprachen zurückgreifen und kannst immer da irgendwie zurückgreifen und arbeitstechnisch das einsetzen. Und dadurch, dass ich Kommunikationswissenschaften studiert habe und mein großer Traum war eigentlich so zu werden wie du, nämlich Journalistin zu werden, habe ich mir gedacht, kann ich meine Sprachen einsetzen? Und dann ist das natürlich ein Riesenvorteil.
Du warst ein absolutes Wunschkind von deinen Eltern. Warst du so eine kleine Prinzessin? Bist du auch so groß geworden? Also verwöhnt von Papa vor allem? Oder?
Also ich muss dir sagen, meine Kindheit war sehr schwierig, weil ich hatte einen sehr dominanten Vater. Mein Vater war sehr erfolgreich, self-made, hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit und war auch sehr geprägt davon. Und ich glaube, dadurch, dass er so erfolgsgetrieben war, war er teilweise auch sehr hart. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo man einen sehr, sehr dominanten Mann hatte. Und das war schwierig, weil sehr viel Leistung erfordert wurde, sehr viel Druck, sehr viel männliche Energie. Und das hat mich lange sehr beschäftigt. Und dann wurde mein Vater sehr schwer krank, als ich sehr jung war. Und dann ist er gestorben.
Ja, du warst 14, als dein Vater starb, oder?
Genau, ich war 14 Jahre alt und es war eine lange Krankheit. Es ging 5, 6 Jahre und auch eine sehr schwere Krankheit. Und das prägt einen natürlich, weil meine Eltern waren dann teilweise nicht da. Meine Mutter hat sich voll eingesetzt für meinen Vater. Ich habe einen kleinen Bruder gehabt, hat mich natürlich extrem um ihn gekümmert. Und es war nicht alles immer so rosig, wie man sich das vielleicht denkt. Und viele denken, okay, die sind sehr im Luxus aufgewachsen, es gab keinen Mangel. Aber ich glaube, hinter den Kulissen sieht's oft auch anders aus. Und finanzielle Sicherheit ist wichtig, aber es ist nicht alles.
Dein Vater war ja Manager, also der hat ja viele große Persönlichkeiten gemanagt. Also bei euch ging ja Peter Maffay, ich glaube Placido Domingo, Boris Becker, also es sind ja die größten Stars. Ja,
Dieter Bohlen, ja. Also bei uns war das wirklich so,
das war für dich ganz normal, oder? Ja, die saßen bei euch am Küchentisch? Oder
genau, die gingen ein und aus. Also es war trotzdem immer noch was Besonderes. Und mein Vater war da auch sehr, sehr stolz drauf. Aber er hat sich das wirklich alles sehr hart erarbeitet und hat auch für seinen Beruf gelebt. Und das war teilweise sehr schwierig, weil das bedeutet natürlich auch, dass man abwesend ist. Und als er anwesend war, war es mit einer extremen Härte und mit einer sehr, sehr großen Dominanz und mit einem hohen Leistungsdruck. Und das war nicht immer einfach. Und
das heißt, das Rollenbild, mit dem du groß geworden bist, war wahrscheinlich deine Mama wunderschön, aber sie war die Frau hinter dem Papa und sie hat alles gemanagt, aber er war quasi der Chef.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ein Rollenbild, das mittlerweile sehr veraltet ist. Ich meine, wir haben uns ja auch als Gesellschaft und wir Frauen haben uns weiterentwickelt. Aber das war sehr schwierig, weil das hat mich natürlich auch lange geprägt. In der Männerwahl war das dann für mich auch lange so, dass ich mich hinten angestellt habe, dass ich meine ganze Energie hineingesteckt habe, die Männer an meiner Seite glänzen zu lassen und habe mich selber ein Stück weit verloren oder drunter gesetzt. Und mittlerweile durch viel Reflexion und natürlich auch ein Erwachsenwerden, ein Wachsen in sich, finde ich, dass auch gesellschaftlich hat sich vieles verändert, dass wir Frauen in unserer Kraft sein dürfen. Und es gibt viele wunderbare Männer, die uns erheben, die das nicht erwarten von uns Frauen, dass man unter ihnen ist oder dass man ihnen dient, indem man die ganze Energie in die Männer steckt und wir uns hinten anstellen.
Als dein Vater starb mit 14, das ist natürlich schon ein einschneidender Moment gewesen. Also alleine diese Krankheit, das prägt natürlich. Meinst du, dass das auch irgendwas mit deiner Männerwahl zu tun hat?
Ja, Tanja, also ich kann dir sagen, es war, also ich werde diesen Moment nie vergessen, ja, mit 14. Also es ist einfach zu jung. Ja, mein Bruder war 11, ich war 14, es war zu erwarten, aber trotzdem kann niemand einen vorbereiten für so einen Moment. Und es war der schwerste Moment in meinem Leben, also wirklich meinen Vater zu Grabe zu tragen. Da funktioniert man einfach, also man erfährt natürlich total viel Trauma. Es hat auch viele Jahre und viel Therapie gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Aber natürlich prägt das einen. Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es geht vielen Frauen so, die in sehr jungen Jahren diese männliche Person, diese Vaterfigur verlieren, dass man unterbewusst auf der Suche ist nach dem Ersatz. Und ich glaube, das habe ich unterbewusst gemacht und deswegen auch so ein bisschen dieses Bild kopiert, was ich kannte von meinen Eltern, bis ich einfach drüber hinausgewachsen bin und gesagt habe, okay, ich darf jetzt auch glänzen, ich komme in meine Kraft, ich stehe auf gleicher Höhe wie der Mann. Und natürlich ist das etwas, was einen prägt und auch bei der Männerwahl beeinflusst hat, auf jeden Fall.
Ja, noch die Krankheit. Kannst du dich noch erinnern, als deine Eltern euch gesagt haben, euch Kindern, dass der Papa krank ist? Oder ja, haben sie das erst mal lange vor euch geheim gehalten?
Genau, ich glaube, es war eher so, also wenn ich mich dran zurückerinnere, ich habe teilweise auch wirklich Aussetzer, ne, weil das so ein starkes Trauma war, dass ich mich teilweise an Monate und Jahre meiner Kindheit nicht erinnern kann. Also so tief muss die Wunde sein. Aber lange haben meine Eltern versucht, uns zu schützen. Aber sie waren natürlich abwesend, weil es war ein langer Krankheitsverlauf. Und meine Mutter war sehr stark an der Seite von meinem Vater.
Das heißt, sie waren in der Klinik dann irgendwo oder waren bei Therapien?
Genau, in der Klinik, Chemotherapie, Operationen. Mhm. Und es waren immer sehr heftige Eingriffe, sehr lange Eingriffe. Und meine Eltern waren einfach monatelang nicht da. So, und dann wurde ich so ein bisschen der Elternersatz für meinen Bruder.
Das heißt, sie hatte eine Nanny, die hat dann auf euch aufgepasst, oder wie war das?
Also wir, das war ganz interessant, weil wir sind zum Leistungssport gekommen. Das heißt, mein Vater war ja ein riesen Tennis-Fan, ja. Hat auch damals den Compact Grand Slam Cup in München organisiert, ein sehr wichtiges und großes Tennisturnier. Und durch seine Leidenschaft sind wir dann auch zum Tennissport gekommen und sind dem gefolgt. Und wir hatten eigentlich einen sehr klaren Ablauf. Wir waren dann in der Schule und haben nachmittags, teilweise auch vormittags, sehr viele Stunden verbracht, damit Tennis zu spielen. Haben uns wirklich in den Sport gestürzt und hatten natürlich jemanden, der aufpasst, weil meine Eltern einfach abwesend waren. Nicht, weil sie das wollten, sondern eben krankheitsbedingt durch den Verlauf der Krankheit meines Vaters.
Was wolltest denn du werden als Kind? Weißt du das noch?
Ich wollte Anwältin werden, auch da natürlich geprägt von diesem starken Vaterbild, hatte ich mir das in den Kopf gesetzt, unbedingt Anwältin zu werden. Und irgendwann habe ich mich dann davon gelöst, weil ich dann so älter geworden bin, dachte, okay, das ist irgendwie langweilig, das ist nicht meins. Und dann habe ich es relativ schnell realisiert, dass ich an Politik sehr interessiert bin und Kommunikationswissenschaften. Habe das dann auch durchgezogen. Also ich habe einen Doppel-Bachelor in internationaler Politik und Kommunikationswissenschaften und wollte Journalistin werden. Und auch mit dem Hintergedanken, es wäre schon ganz cool, vor der Kamera auch was zu machen. Aber ich schreibe unglaublich gerne. Also von daher war das immer mein Traum, internationale Journalismus nachzukommen.
Und wieso kam es nicht dazu?
Ja, irgendwie ist das Leben dann anders verlaufen. Ne? Man sagt ja irgendwie, man plant und Gott lacht. Das Universum hat einen anderen Plan für mich, mit dem ich aber auch sehr glücklich bin. Und ich würde jetzt im Nachgang nichts anders machen. Und ich komme ja meiner Leidenschaft des Schreibens und der Kommunikationswissenschaften auf eine gewisse Art trotzdem nach. Also es ist ganz gut, weil mein Studium kommt trotzdem noch zum Einsatz. Indem ich natürlich auch selber jetzt Unternehmerin bin, Podcasterin bin, mein eigenes Start-up jetzt auch starte, eigene Programme habe und ich da wirklich alles selber schreibe. Das ist mir total, total wichtig und auch sehr therapeutisch für mich. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst, dass du die Sachen alle selber schreibst, aber für mich ist das sehr erfüllend und sehr therapeutisch.
Wenn du gerne schreibst, hast du immer Tagebuch geschrieben als Kind oder heute noch vielleicht?
Ja, also ich habe lange kein Tagebuch geschrieben, weil ich irgendwie so dachte, die Gedanken sind so persönlich und so privat, wenn das irgendwann irgendjemand liest, was denken die dann von mir? Und das ist ja auch so wirklich ein Fenster in deine Seele. Also von da habe ich es lange nicht gemacht, aber als ich dann meine spirituelle Reise begonnen habe und dieses spirituelle Erwachen hatte, was wirklich sehr prägend für mich war, habe ich absolut angefangen zu journalen. Und auch durch das Schreiben therapiere ich mich selber. Und von daher gehört das auch so zu meiner Routine dazu, dass ich sehr gerne schreibe, dass auch die Gedanken, die mir kommen, ich denen Raum und Platz gebe und sie festhalte. Und das ist mir total wichtig und mittlerweile ist es anders. Das ist so, ich würde mich total freuen, wenn ich auch meinen Kindern was da lasse, damit sie lesen können, wie die Mama so drauf war und wie sie gedacht hat und wie sie gefühlt hat. Deswegen journal ich total gerne.
Was war der Moment eigentlich, als du angefangen hast mit dieser spirituellen Reise? Also der, wo du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwas tun.
Ach, ich glaube, das ist wie oft im Leben, dass man einen persönlichen Tiefpunkt erreicht. Das war bei mir tatsächlich so, dass ich einfach zwischen Überforderung, sich selbst verlieren und einfach in den Spiegel schauen und sagen, boah, wer bin ich eigentlich geworden und ich funktioniere nur noch, was ist eigentlich mit mir los? Und es war ganz krass, weil nach außen hin war das Bild immer so, auch von anderen Müttern und Followern, die Alessandra hat so drauf, die ist immer perfekt gestylt, die kriegt ihre 5 Kinder so gut organisiert. Bei der läuft das so easy peasy und es war überhaupt nicht so. Und ich glaube auch so die Kombination von einer gewissen Tendenz zu toxischen Beziehungen und einfach das Erwachen und das Realisieren, ich muss irgendwas ändern. Und dann ist das wirklich so durch mich durchgeflossen und es war wie, ich kann dir das nur beschreiben, wie mir hat irgendwie das Universum die Augen geöffnet. Es ist wirklich energetisch durch mich durchgeflossen und ich bin einfach zu dem Entschluss gekommen, ich muss was ändern.
Wie alt warst du da?
Ja, das ist ein paar Jahre her, wo ich wirklich dieses Erwachen hatte und wo ich diesen Ruf hatte, mich mehr um mich zu kümmern. Okay, ich darf jetzt egoistisch sein, ich muss mich nicht aufopfern, ich darf mich selbst wiederfinden. Und da hat diese Reise begonnen zur Selbstfindung. Und es hat mich total verändert.
Ihr seid ja dann sogar wegen des Tennissports seid ihr sogar nach Florida gezogen, weil du warst auf der Tennisakademie. Und bist ja relativ schnell, oder du warst sehr jung, als du deine erste feste Beziehung hattest, ne, mit Tommy Haas. Ich glaube, du warst 16 damals. Mhm. Das ist ja schon jung.
Absolut.
Und hat die Beziehung hielt, bis du Anfang 20 warst. Also das war sicher auch was Prägendes, oder? Jung schon in einer festen Beziehung zu sein.
Und total. Also zum Ende hin des Krankheitsverlaufs meines Vaters haben meine Eltern den Entschluss getroffen, dass sie uns fest nach Amerika schicken, aufs Internat, also auf diese Tennisschule von Nick Politeri, weil mein Vater natürlich auch sehr stolz war und nicht wollte, dass wir diese Erinnerungen haben der letzten Monate und Wochen dieser schweren Krankheit. Von daher haben meine Eltern diese Entscheidung getroffen, was auf eine gewisse Art und Weise uns auch gerettet hat, weil mein Bruder und ich waren damals dann so im Alltag und so im Tennissport und so abgelenkt, dass es uns da gut getan hat. Und nach dem Tod meines Vaters ist meine Mutter dann auch dazugekommen. Wir sind dann fest übergesiedelt nach Amerika, was auch sehr prägend war für mich, weil ich mich mittlerweile auch wirklich, wirklich als Deutsch-Amerikanerin sehe. Also mich prägen beide Kulturen. Und dann kam sehr schnell meine erste Beziehung, die mir auch sehr großen Halt gegeben hat, die auch sehr wichtig für mich war, weil wir sehr viele Parallelen hatten. Also wir hatten beide die Leidenschaft zu dem Tennissport. Wir waren an der gleichen Schule, wir sind in die Highschool gegangen zusammen und wir haben uns zusammen was aufgebaut. Und da fing das schon so ein bisschen an, wo es so, okay, wir müssen uns irgendwie entscheiden. Ich finde, bei mir reicht's nicht, ne, um Profi zu werden. Du kannst das, du hast mehr Talent. Tommy ist ja dann auch Nummer 2 der Welt geworden während unserer Beziehung. Und ich glaube, gerade bei Sportlern gehört das Team, das ist sehr, sehr wichtig, ne? Das Team, das man um sich hat. Und ja, als in Anführungsstrichen Spielerfrau darf man dann auch sehr viel Zeit investieren. Und in einer gewissen Form war ich dann auch Spielerfrau, habe mich selbst aber nicht gehen lassen und habe mein Studium noch durchgezogen. Die Zeit war super prägend und ich denke trotzdem im Nachhinein, obwohl da super, super viel gepasst hat, weil da sehr viele Parallelen waren, waren wir einfach zu jung. Ich meine, mit 16, ich bin fasziniert von Paaren, die sich in so jungen Jahren kennengelernt haben, die ja in meinem Alter noch zusammen sind. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, weil man wächst dann entweder zusammen oder man wächst auseinander. Und wenn man da nicht eine tiefe Basis hat und ein Vertrauen ineinander, dann ist es schwierig. Aber ich glaube, ich war dann einfach auch zu stark in dem Sinne, dass ich zu klare Visionen hatte, wo ich hin möchte und was ich erreichen möchte, dass ich dann gesagt habe, okay, ich springe aus diesem Schatten der Nummer zwei der Welt heraus und gehe meinen eigenen Zielen nach. Und so kam es dann zu der Trennung.
Aber diese Entscheidung von deinen Eltern, dass sie gesagt haben, okay, sie schicken die Kinder jetzt nach Amerika, ist ja schon auch wieder das Thema Verlust, ne? Also bei dir wahrscheinlich auch diese Verlustangst.
Ja, absolut. Also die Entscheidung wurde uns abgenommen. Ne? Ja. Wir waren ja nicht in einem Alter, wo man das mitentscheiden konnte. Aber ich habe lange daran gearbeitet.
Weil einerseits verständlich, kann ich nachvollziehen, dass deine Eltern so gedacht haben. Aber andererseits, weiß ich nicht, wie ihr das gesehen habt, dein Bruder und du, ihr wart halt weg, ne? Und ihr habt dann wahrscheinlich, genau, als der Papa gestorben ist, wie war das, habt ihr dann einen Anruf gekriegt?
Es war total schwierig, weil es gab damals noch keine Handys, es gab kein Internet. Ne? Also es ist wirklich auch Wahnsinn, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, wie man kommuniziert hat. Wir haben dann unserem Vater Faxe geschickt täglich. Also das waren wirklich noch total andere Zeiten. Da haben wir Briefe geschickt und die per Fax durchgeschickt. Aber wir haben natürlich nicht Abschied nehmen können. Und das war wirklich hart und das hat lange, lange an mir gearbeitet, weil meine Mutter hat mich angerufen und hat gesagt, ihr müsst nach Hause kommen. Und mit dem Anruf wusste ich, okay, entweder er ist schon verstorben, mhm, oder ist es kurz davor. Und sie hat es uns aber nicht gesagt. Und mein Vater war schon verstorben. Mhm. Und dadurch, dass meine Eltern oder mein Vater damals auch in den Medien stattfand, sind wir nach Hause geflogen, mein Bruder und ich damals alleine im Flieger. Es war wirklich hart, nicht wissend, was auf uns wartet, und wurden dann aus dem Flieger quasi rausgezogen, damit uns die Presse nicht abfängt. Und meine Mutter hat uns abgeholt, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, in einem schwarzen Mercedes, in schwarz gekleidet. Und da wusste ich, okay, wir sind zu spät. Und das war ein harter Moment. Und ich habe sie einfach nur gefragt, warum? Warum durften wir nicht Abschied nehmen? Und dann hat sie gesagt, weil dein Vater das so entschieden hat. Er wollte nicht, dass ihr diese Erinnerungen habt von ihm, diese in Anführungsstrichen Bilder. Andererseits habe ich lange dran gearbeitet, weil ich hätte gerne Abschied genommen.
Ja, ich glaube, es wäre für euch einfacher gewesen, das irgendwann zu akzeptieren, weil er hat für sich entschieden. Tut es seiner Sicht entschieden, aber er hat euch die Möglichkeit, ihr hättet ja auch Nein sagen können. Wenn man euch gefragt hätte, hätte man ja auch Nein sagen können. Aber ich glaube schon, dass es hart ist für Kinder, dann einfach nur zu erfahren, okay, jetzt ist er tot.
Ich weiß nicht, ob es dann richtig oder falsch gibt, ne? Also ich glaube, man kann sich nicht, also man müsste sich in die Situation hineinversetzen von der Person, die das durchmacht. Und jetzt auch durch die Spiritualität, weißt du, ich habe das gelernt zu akzeptieren, Entscheidungen anderer anzunehmen. Ich kann nur für mich selbst entscheiden. Die Entscheidung wurde getroffen, meine Mutter hat die akzeptiert und uns blieb nichts anderes übrig. Wir mussten die akzeptieren, aber es hat sehr lange was mit mir gemacht. Sehr, sehr lange.
Aber das heißt, deine Mutter musste sich ja dann auch erst neu finden, oder? Also wenn der Vater so dominant war, war der ja auch als Ehemann dominant. Das heißt, deine Mutter, die war jung, als sie zusammenkam?
Total. Meine Mutter war 16 Jahre jünger als mein Vater. Ja. Und von daher war es für sie auch total schwierig. Was ich natürlich als Teenager überhaupt nicht verstanden habe, weil da hat man seine eigenen Themen. Ich sehe es ja auch gerade bei meiner Tochter.
Wie alt ist die jetzt? Oder älteste Tochter?
Die ist 14,5. Also die wird jetzt, war fast älter schon, die wird im Februar 15. Wenn ich drüber nachdenke, dass sie in Amerika schon ihren Führerschein machen darf. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Aber meine Tochter ist jetzt in dem Alter, in dem ich damals war. Und von daher, ich hatte damals meine eigenen Themen und konnte das natürlich als Teenager nicht verstehen, was meine Mutter eigentlich für einen Prozess durchmacht. Jetzt im Nachhinein als gestandene, fast 42-jährige Frau, Mutter von 5 Kindern, allergrößter Respekt an meine Mutter, weil die war es natürlich auch gewohnt, einen Ehemann zu haben, der ihr alles abnimmt, der alles mit, also für sie entscheidet. Und auf einmal ist diese Person weg und dann musst du situationsbedingt alles machen. Und es war für sie überhaupt nicht einfach und natürlich auch noch in der Trauer mit 2 kleinen Kindern nach Amerika übersiedeln. Schwierige Situationen. Also allergrößten Respekt, dass sie das so gemeistert hat, ohne in eine Depression zu fallen, weil das muss man erstmal als Frau halten.
Aber auf diesem Weg, wenn man guckt, wie du wurdest, was du bist, also der Vater, glaube ich, spielt bis heute eine große Rolle bei dir, oder? Weil du einfach vieles verarbeitet hast oder immer noch verarbeitest?
Ja, absolut. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so, die in sehr jungen Jahren diese Vaterfigur verloren haben. Ich denke, was ich anderen nur mitgeben kann, schaut euch die Themen an. Geht da schön rein, auch in den Schmerz, in den Verlust. Das ist alles Teil des Selbstfindungsprozesses. Und desto mehr man in seiner eigenen Mitte ist und desto mehr man in die Akzeptanz auch geht, dass Entscheidungen abgenommen werden, dass das Leben einen größeren Plan hat, dass es einen Grund dafür gibt, warum mir so früh mein Vater genommen wurde, dass ich sehr früh schon sehr harte Lektionen lernen durfte, desto einfacher macht's auf dem Weg zur Selbstfindung.
Ja. Spielt aber dir auch immer der Gedanke, was würde Papa jetzt denken oder sagen oder in deinem Leben so?
Also das sind Themen, die mich lange beschäftigt haben. Ja, da war auch ein gewisser Druck dabei, weil mir das natürlich so mitgegeben wurde. Auch im Nachgang, so vor dem Tod, ja, du musst das machen und du darfst das machen und keine Drogen nehmen und so wenig Alkohol wie möglich. Also auch da waren klare Ideen, die einem mitgegeben wurden. Das war schon hart, weil man dann sich selber den Druck gemacht hat. Aber ich habe mich davon befreit. Und ich denke, das ist so, so wichtig, dass man akzeptiert, dass auch die Eltern nur Menschen sind, ne? Dass die ihren eigenen Weg gegangen sind, dass die ihre eigenen Lernfelder hatten, ihre eigenen Lektionen und wirklich nur ihr Bestes geben oder Bestes geben konnten und nur Menschen sind. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mich davon frei gemacht habe, war ich auf meinem eigenen Weg. Und das hat lange gedauert, weil mich das sehr lange geprägt hat. Aber heute, ich würde sagen, in der Spiritualität sagt man das so, schwinge ich in einer anderen Frequenz, in meiner eigenen. Und das ist wunderschön, weil ich so in meine Kraft komme.
2008, 2009 hattest du ja eine kurze Verlobungsphase, 3 Monate. Boris Becker, ist ja kein Geheimnis. War das damals auch irgendwie so unterbewusst, ach, das hätte Papa gut gefunden, wenn Boris und ich ein Paar wurden? Oder wie war das? Ja. Weil das war ja doch so, ihr kanntet euch ja ewig. Mhm. Du bist ja groß geworden mit Boris Becker quasi, oder?
Ja, total. Also also erstens mal war ich damals so jung. Wenn ich das Wissen von heute damals gehabt hätte, dann hätte ich definitiv viele Sachen anders gemacht. Aber es war Teil meines Weges. Und sicherlich war das eine Kombination von Papa-Ersatz, Flucht, etwas, was man kennt, ne, ein sicheres Umfeld, aber vielleicht unterbewusst auch, Papa würde das toll finden. Und natürlich hat das hinten und vorne nicht gestimmt. Und hätte ich auf meine Intuition gehört, wäre es gar nicht dazu gekommen, dass man sich verlobt. Dementsprechend hat das auch nur 3 Monate gedauert. Aber auch da eine große Lektion für mich und es sollte so sein. Im Nachhinein analysiert, betrachte ich das so, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe, mit 24. Ich meine, ich war ein Kind damals, weiß man natürlich nicht, was man macht. Ne? Da lässt man das so laufen, lässt sich bestimmt auch von Älteren beeinflussen. Boris, wenn man ihn kennt, ist sehr klar auch, ne? Hat sehr klare Ideen und kann auch sehr manipulativ sein. Und mit 24 lässt man das so über sich ergehen. Mit 42 passiert einem das nicht mehr.
Ja, auch ein wichtiger Punkt, der passieren musste auf dem Weg, wo du bist. Und dann kam Olli Pocher.
Ja, dann kam Olli.
Da muss ich sagen, ich gebe es zu, ich war sehr überrascht damals. Also ja. Boris, ja, konnte ich verstehen. Ne? Ist ja ein charismatischer Mann, ihr kanntet euch. Also das macht in meinen Augen alles Sinn. Mhm. Olli Pocher musste ich schon mal, habe ich schon überlegt, okay, wie kommt das jetzt zustande? Wie hat er dich eigentlich rumgekriegt? Hat er dich, ich meine, er kann ja sehr charmant sein, wenn er will, der Olli, das wissen wir ja. Und er hat ja immer ganz schöne Frauen und ganz tolle Frauen an seiner Seite. Wie waren das bei euch? Wie hat er dich rumgekriegt?
Ja, also es war interessant, weil du bist natürlich nicht die Einzige, die damals verwundert war, sondern ganz viele haben gesagt und es wurde auch geschrieben, was für ein ungleiches Paar, wie haben die beiden sich denn gefunden? Ich kann mir das nur so erklären, dass Olli einfach eine Gabe hat, unglaublich schlagfertig und witzig zu sein. Und Olli ist sehr, sehr intelligent. Ich glaube, wenn man so schlagfertig ist.
Ich wollte gerade sagen, viele schlagfertige, viele witzige Menschen sind ja auch hochintelligent, weil du musst ja sehr spontan, musst du ja Dinge umsetzen in deinem Kopf und es dann rausknallen. Und das kann er natürlich.
Total. Ja. Also Olli ist jetzt nicht jemand, der studiert hat oder einen Doktortitel hat. Aber er hat dieses gefährliche Halbwissen, dass er sich, er ist wie ein Schwamm, dass er sich angeeignet hat und hat einfach eine unglaubliche Intelligenz. Und die Kombination von Humor und Intelligenz hat mir nach Boris gut getan. Und so hat er mich auch rumbekommen, weil wir haben uns dann, wir sind uns begegnet und ich habe ihn gefragt, warum machst du dich eigentlich immer lustig über mich und warum so unter der Gürtellinie? Und dann haben wir 5 oder 6 Stunden gesprochen und dann hat er mir in Ollis Welt, wie er so ist, erstmal erklärt, was ich alles falsch mache, dass ich schlecht beraten bin, dass ich dies und jenes anders und besser machen kann. Und 6 Stunden später hat er mir einmal so den Kopf gewaschen, hat mich alle 30 Sekunden zum Lachen gebracht. Ja, und 7 Wochen später war ich schwanger. Und man hat sich eigentlich in dieser Schwangerschaft überhaupt erstmal kennengelernt. Und dann hat man natürlich selber früher oder später gemerkt, dass was alle vorher wussten, wenn man verliebt ist und jemanden toll findet, möchte man das nicht wahrhaben. Oder bei mir war das auch oft so, oh, ich kann das beweisen, dass das anders ist. Und es war natürlich so, dass wir absolut ungleich waren oder auf einem ganz anderen Weg waren. Und das haben wir dann auch relativ schnell. Wir waren ja nur in Anführungsstrichen 3 Jahre zusammen in der Zeit sind 3 Kinder.
Ich wollte gerade sagen, das musst du ja erstmal hinbekommen in 3 Jahren, 3 Kinder. Gut, bei euch waren es Zwillinge dann, die beiden, die Jungs sind ja Zwillinge.
Bei uns waren es Zwillinge, es ging alles sehr schnell und sehr intensiv, auch mit einer sehr großen Medienaufmerksamkeit drauf, mit einem sehr hohen Druck auch, weil natürlich viele dachten, ach, das scheitert sowieso. Obwohl die Zeiten damals noch ein bisschen anders waren, aber wir sind dann irgendwann selber drauf gekommen und dann kam der richtige Bruch erstmal rein. Wir haben uns ja da bekriegt und bekämpft vor Gericht, Sorgerecht und hoch und runter. Ich wollte nach Amerika die Flucht ergreifen. Für mich war das ganz, ganz wichtig, mit den Kindern nach Amerika zu gehen. Ich muss sagen, zu der Zeit war Olli jetzt auch nicht so der Übervater. Ne? Er war damals auch sehr jung, war sehr seiner Karriere hinterher, hat mir die Kinder komplett überlassen und war damit auch absolut fein und einverstanden, dass wir nach Amerika gehen. Irgendwann sind dann Jahre vergangen und er hat sich's anders überlegt und dann mussten wir uns dann nochmal vor Gericht begegnen, um 2, 3 Sachen klarzustellen. Und heute, 15 Jahre später, leben wir wieder zusammen, arbeiten zusammen, begegnen uns auf Augenhöhe mit einer sehr, sehr tiefen Freundschaft in einer Patchwork-Konstellation, die so erstmal einer nachmachen darf, die wirklich auch teilweise sehr komplex ist. Und da bin ich total stolz drauf, weil wir wissen ja beide, dass das von der Frau steht und fällt. Und die Männer folgen, ja, wenn man ihnen so ein bisschen den Weg vorgibt. Und ich bin immer schon jemand gewesen, der sehr harmoniebedürftig ist, der nicht aufgibt, der immer an das Gute glaubt und der auch, sag ich mal, sein Ego beiseite stellen kann und sagen kann, okay, da darf jetzt Heilung reinkommen. Und irgendwie schaffe ich das, irgendwie kriege ich das hin, dass wir irgendwann alle an einem Tisch sitzen können und vielleicht sind wir einfach bessere Freunde als Partner. Und das haben wir geschafft. Und wenn wir das schaffen, dann glaubst du mir, Tanja, können das wirklich auch andere schaffen.
Aber es bleibt bei Freunde, also ihr werdet kein Paar mehr, weil es wünschen sich ja ganz viele Follower, wenn man sich die Kommentare anguckt bei euch. Also ihr seid Freunde.
Das ist so ein bisschen wie so, ich komme mir vor wie so in so einer Boyband, weißt du, so Backstreet Boys oder Take That, wo die Follower oder die Hörer oder Hörerinnen des Podcasts sich unbedingt wünschen, dass wir wieder zusammenkommen, dass es dieses Hollywood Happy Ending gibt. Das gibt's für mich schon. Das Happy Ending ist, dass wir uns in einer tiefen Freundschaft begegnen, ohne den Druck einer Liebesbeziehung oder einer Partnerschaft. Also die Emotionen kann man komplett rausnehmen. Jeder macht sein eigenes Ding. Man berät sich freundschaftlich und man weiß, egal was kommt, wir sind füreinander da, weil wir den Druck nicht haben einer Partnerschaft. Also von daher habe ich mich ganz klar für diesen Weg entschieden. Und das hat lange genug gedauert, dass wir den Punkt erreichen. Und auf dem Weg möchte ich auch bleiben, weil man dann auch einfach weiß, okay, solange wir auf dieser Welt sind, können wir diese Freundschaft pflegen und uns auf Augenhöhe begegnen. Und alles, was da eine Änderung reinbringen würde, würde meiner Meinung nach nach hinten losgehen.
Wie hat denn deine Mutter damals reagiert, als du ihr den Olli vorgestellt hast?
Ja, das war ein doppelter Schlag für meine Mutter, weil meine Mutter hat Olli kennengelernt und noch die News bekommen, dass ich schwanger bin. Also es war wirklich spannend und da bewundere ich auch wieder die Stärke meiner Mutter. Weil wenn meine Tochter ankommen würde mit 24 und sagen würde, hier ist mein neuer Freund und im Übrigen, ich bin schwanger, ich glaube, ich würde erstmal den Kopf abreißen. Und meine Mutter stand mir da so zur Seite und die Stärke, die sie in sich hat und in sich trägt, die ist wirklich bewundernswert, weil sie hat gesagt, okay, mich wirft so schnell nichts mehr aus der Bahn. Das ist jetzt so, okay, du entscheidest. Es ist dein Leben, es ist dein Weg, egal wie und für was du dich entscheidest, ich werde dir nicht von der Seite weichen. Und das ist bis heute so und dafür bewundere ich sie, obwohl wir sehr, sehr anders sind und sehr andere Persönlichkeiten haben, lerne ich viel von ihr und sie viel von mir. Und es ist wunderschön, weil wir haben auch Höhen und Tiefen, weil auch eine Beziehung zwischen Mutter und Tochter, ich merke das ja selber, kann sehr komplex sein und sehr tiefgründig sein. Und auch da gehört sehr viel Arbeit dazu, dass man so für sich seinen Platz findet und dass man, wie gesagt, auch sein Ego beiseite legt. Weil bei mir ist es jetzt auch so mit meiner Tochter, die ist nur 14, aber ich lerne so viel von ihr und sie hat so einen starken Charakter und hat so eine Klarheit für ihren eigenen Weg, dass ich manchmal sage, okay, ich lerne von dir. Wie schön ist das?
Wolltest du immer Mutter werden, immer Jungmutter werden?
Ja, das ist ganz witzig, weil ich habe immer diesen Wunsch gehabt, meine eigene Familie zu haben, Jungmutter zu werden, viele Kinder zu haben. Ist ganz lustig, neulich hat mir jemand ein Interview geschickt. Ich meine, es war in der Bild oder in der Bunten, da war ich 21 oder 22. Ich möchte irgendwann 7 oder 8 Kinder haben. Ja, das habe ich.
Ja, hast du quasi hinbekommen.
Ich bin eine gute Manifestorin. Was ich manifestiere, passiert. Das ist wirklich Wahnsinn. Das habe ich wohl bekommen und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil es mir eine unglaubliche Kraft gibt. Es ist total herausfordernd und ich bin selber definitiv täglich an meinen eigenen Grenzen. Aber es sollte so sein. Ich glaube, wir suchen uns alle das aus, was wir halten können. Und ich kann das halten. Ich weiß mittlerweile selber, wer ich bin, bin auf meinem eigenen Weg. Und ich bin so im Austausch mit meinen Kindern und lerne auch so viel von meinen 7-Jährigen. Das ist so wunderschön. Die tragen so eine Weisheit in sich. Das kommt, fließt einfach so durch sie durch. Die sagen teilweise Dinge, wo ich mir denke, wow, woher kommt dieses Wissen? Und wie schön ist, dass du sich's annehmen kann. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar über meine große Familie.
Der Papa deiner jüngsten Zwillinge ist, glaube ich, Argentinier, oder?
Genau.
Die leben ja auch in Amerika, das heißt, die sprechen wahrscheinlich nur Englisch oder reden die auch Deutsch, die Kleinen?
Also in der zweiten Ehe war es etwas schwierig, weil ich wollte das dann natürlich voll durchziehen mit der deutschen Sprache. Und irgendwann stand mein zweiter Ehemann neben mir und während ich irgendwie die Kinder erziehen wollte, meinte er so, ich würde gerne helfen, aber ich verstehe kein Wort. Und für mich ist es wirklich eine Riesenherausforderung, Deutsch zu sprechen. Also für ihn war es jetzt nicht so, dass er das Riesensprachtalent hat. Ich habe dann dementsprechend Spanisch gelernt und irgendwann haben wir dann auf Spanisch geswitcht. Und die Kinder wachsen auf mit Deutsch, Spanisch und Englisch. Also sie verstehen Deutsch, die Kleinen, aber die sind jetzt nicht wie die Großen auf eine deutsche Schule gegangen, wo sie lesen und schreiben gelernt haben. Aber desto mehr Zeit sie hier verbringen, ich bin da guter Dinge, desto mehr lernen sie die Sprache und dürfen da hineinwachsen.
Geht ja schnell. Ja.
Was ich wunderschön finde, ist, dass sie fließend Spanisch sprechen und die Kleinen mich korrigieren mittlerweile, wenn ich Spanisch spreche. Und von daher auch da bilingual.
Dieses Zwillingstalent bei euch in der Familie, du hast ja 2x Zwillinge bekommen, also einmal mit Olli, einmal mit deinem zweiten Mann, 2x Jungs. Gibt's noch andere Familienmitglieder, die Zwillinge haben bei euch?
Also meine Mutter ist ein eineiiger Zwilling. Die hat immer gesagt, oh, passt auf, einen von euch wird's erwischen. Meine Tante hat auch 3 Kinder, also wir sind insgesamt 5. Wir haben ja genetisch bedingt eigentlich die gleiche Mutter, weil das sind eineiige Zwillinge. Also von der DNA her sind die genau gleich. Wussten wir, einen von uns wird's erwischen. Jetzt war ich die Erste, die Kinder bekommen hat. Zwillinge bekommen, habe Olli die Schuld dafür gegeben, habe dann relativ schnell realisiert, ich darf da schön zurückrudern, weil dann habe ich mit einem anderen Mann Kinder bekommen und es sind auch Zwillinge geworden. Und da stand ich natürlich erstmal unter Schock. Ne? Also ich wusste, ich trage dieses Zwillingsgen in mir, hatte aber während meiner ersten Zwillingsschwangerschaft sehr, sehr große Herausforderungen, weil eineiige Zwillinge eine Risikoschwangerschaft sind. Ich bin da wirklich, Olli und ich sind an unsere Grenzen gekommen. Hochkomplizierte Schwangerschaft. Ich bin froh, dass wir da alle lebend das überlebt haben, also dass wir alle gesund sind, dass uns nichts passiert ist, aber das sah mal teilweise nicht so aus. Und als ich dann die News bekommen habe, dass ich wieder mit Zwillingen schwanger bin musste ich mich erstmal hinsetzen und habe wirklich gefragt, wo sind hier die versteckten Kameras? Habe angefangen zu weinen, weil ich wusste, was das körperlich bedeutet, dass es eine Risikoschwangerschaft ist. Keine Ahnung, ob ich die Kraft noch in mir habe, das durchzuziehen. Ich bin ja auch eine sehr zarte Person, ne? Also körperlich bedingt wusste ich nicht, wie ich das überleben soll. Und dann das danach. Wenn du weißt, okay, was es bedeutet, Tandem zu stillen, zwei Kinder gleichzeitig und dann noch drei kleine Kinder zu haben, die teilweise noch in Windeln waren. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich weiß nicht, warum mich das trifft, warum ich das nochmal erleben muss. Ich habe es doch schon gelernt, die Lernaufgabe, warum nochmal? Und bin dann einfach in die Annahme gegangen und habe gesagt, okay, anscheinend hat sich das meine Seele ausgesucht, ich werde das hinkriegen. Und irgendwann haben wir dann so unseren Flow gefunden. Aber es war teilweise schon sehr hektisch und hat mich auch meine zweite Ehe gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, nicht jeder Mann ist für sowas gemacht. Ne? Diese Herausforderung, dieser Stress, den man hat mit 5 Kindern. Ich glaube, wir Frauen und Mütter vor allem finden dann irgendwie die Kraft in uns und Augen zu und durch. Aber nicht jeder Mann kann den Weg mitgehen.
Und nimmt Olli die beiden Kleinen, also die sagen Olli zu ihm wahrscheinlich, weil die haben ja einen Papa, oder wie sagen die zu Olli?
Also meine Kleinen sagen zu Olli, the funny guy. Das ist ganz lustig, die reden immer von ihm und sagen, the funny guy, Olli. Und Olli macht das so gut, so, es fließt irgendwie natürlich. Ich kümmere mich um seine beiden Kleinen, das sind die Geschwister meiner Großen. Ich mache da keine Unterschiede. Ich kümmere mich genauso um die Kleinen, wie ich mich um die Großen kümmere. Und andersrum ist es bei Olli auch so. Also wenn ich irgendwie arbeitsbedingt zeitlich irgendwas mit den Kindern nicht machen kann, sie nicht abholen kann, sie irgendwo nicht hinfahren kann, dann nimmt er sie. Also wenn er mit seinen Kleinen schwimmen geht und meine Großen Größeren, also die Kleinen, ich muss es nochmal sagen. Wenn Olli mit seinen Kindern, seinen Kleinen schwimmen geht und meine Kleinen da sind, dann sagt er mit einer Selbstverständlichkeit, du, ich hol deine Kinder ab und wir machen das alle zusammen. Und er macht das dann auch alleine, ohne Hilfe, fährt ins Schwimmbad oder in den Indoor-Spielplatz und zieht das durch. Und ich glaube, das hat auch nicht jeder so in sich, ne? Das so zu akzeptieren und anzunehmen und zu sagen, ich mache da keinen Unterschied zwischen den Kindern. Wenn ich meine mitnehme, dann nehme ich auch deine mit. Und es ist schön, dass wir das als Patchwork-Familie so hinbekommen.
Wenn du zurückguckst, würdest du irgendwas ändern oder würdest du den Weg nochmal so gehen?
Also mein Ego würde sagen, klar würde ich einige Sachen ändern, vor allem mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Man lernt ja so viel dazu. Allein wenn ich jetzt schon das letzte halbe Jahr mir anschaue, was alles passiert ist, was ich für eine Entwicklung gemacht habe und wie ich gewachsen bin. Das ist einfach Wahnsinn, wie weise man wird mit der Zeit. Aber dadurch, dass ich, wenn ich das Wissen jetzt nicht zurück mitnehmen kann, sage ich jetzt einfach, das ist alles genauso passiert, wie es passieren sollte. Das waren Lernaufgaben, die ich mir gestellt habe. Das waren Seelenverabredungen. Das waren Dinge, die so passieren sollten. Und ich bin ja heute die Person, die ich bin, weil ich all das erleben durfte. Und von daher bin ich voll in der Akzeptanz und in der Hingabe auch und sage, okay, das war mein Weg. Und wie wunderschön ist das, dass ich heute so reflektiert sein kann, dass ich sagen kann, das sollte genau alles so passieren. Ich habe daraus gelernt und ich bin daraus gewachsen.
Ich danke dir.
Danke, es war ein wunderschönes Gespräch. Danke, Tanja.
Der Anfang ist gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten. Wenn ihr von jetzt an keine Folge verpassen wollt, abonniert diesen Podcast gerne da, wo ihr ihn hört. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung oder sogar eine Rezension von euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich.
Super.